Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 3. Mai 2024. Neben mir sitzt Andreas, der auf alles gefasst ist heute. Denn ihr Lieben, ich habe mir irgendwas eingefangen unterwegs und habe die letzten 24 Stunden flach gelegen. Aber wir haben gesagt, wir versuchen es heute mit dem Podcast, weil so geht es ja auch nicht weiter, dass wir ständig hier ausfallen.
Naja, ständig ausfallen, das tun wir ja nun nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass wir natürlich keine zweiten Sprecher haben, dass wenn du ausfällst, dass dann eben halt eine andere Garnitur kommt, weil wir sind ja doch nur eine ganz kleine Gruppierung hier, nämlich wir sind nur zu zweit. Und aus diesem Grunde ist das manchmal ein bisschen schwierig, wenn jemand krank ist. Und ich hoffe, dass wenn irgendetwas sein sollte, dass ich dich dann halbwegs ersetze und dann immer wieder mal das Wort übernehme.
Ich bin sicher, lieber Andreas, aber vorher sollten wir über den wichtigsten Part in dieser Veranstaltung jedes Mal sprechen, nämlich das Wetter. Und da ist nur einer zuständig.
Ja, das ist richtig. Also vorweg nochmal das Allerwichtigste, den Hühnern geht es gut. Und sie haben heute Morgen Joghurt gehabt mit ein bisschen Mais eingemischt und sie haben da unten gerade eine kleine Party. So. Das Wetter ist heute bewölkt, es wird auch ab und zu ein bisschen nieseln, also so schön ist es nicht, aber ab morgen soll es wieder gut werden mit viel Sonne und auch ab und zu Wölkchen und ab Sonntag dann nur noch Sonne. Das soll so sein, wir warten mal ab, was dann kommt und der See changiert irgendwie gar nicht, der sieht ein bisschen gleichmäßig grau aus, also nicht besonders attraktiv heute, kann ich glaube ich so sagen. Ne?
Ja, grau-weiß fast, ne? Er ist fast weiß.
Ja, irgendwie so könnte das auch eine große weiße Schneedecke im Hintergrund sein, eine Riesenwiese, aber die Wiese wäre dann wirklich sehr riesig. Also ja.
Andreas, heute ist der Tag der Pressefreiheit, der 3. Mai, international übrigens. Und ja, wenn ihr jetzt sagt, das interessiert euch gar nicht, weil ihr damit nichts zu tun habt, doch. Wir haben alle damit zu tun, denn die Presse hat eine unglaubliche Macht. Unter Presse versteht man ja normalerweise Druckwerk, aber in diesem Fall geht es wirklich um sämtliche Medienarbeit und naja, also unabhängige Berichterstatter, ob die jetzt zu Journalisten gehören oder zu Politikern, die wissen seit einigen Jahren, dass es nicht so leicht ist, wenn man konservative Meinungen vertritt und die hier auch in die Öffentlichkeit bringen will, weil dann kann es schon mal sein, dass man in einer ARD- oder ZDF-Talkrunde landet, wo es dann 1-4 ist und eigentlich sogar 1-5, weil der Moderator oder die Moderatorin meistens auch auf der Seite der Mehrheit ist. Diese Runden werden ja vorsätzlich zusammengestellt und wer da eben nun dazugehört, dass er konservative Thesen vertritt, dem wird schnell der Gar ausgemacht, der wird auch schnell in der Presse dann verrissen, bis hin zu Entlassungen aus den Jobs, also wirklich rauswürfen. Und jetzt hat heute am Tag der Pressefreiheit der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, einen Artikel, einen etwas wehleidig klingenden Artikel veröffentlicht, wo es heißt, die Lokaljournalisten, die zensieren sich jetzt selbst aus Angst vor den bösen anderen. Also es hätte, wie es hier heißt, oder Reporter ohne Grenzen, die haben eine Rangliste der Pressefreiheit veröffentlicht. Und auch wenn Deutschland auf Platz 10 von 180 steht, so ist die Situation, wie es hier heißt, für Journalisten alles andere als optimal. Hier meint man jetzt aber wohl hauptsächlich die Grünen und die roten Journalisten. Und es hätten pressefeindliche Tendenzen zugenommen. Da heißt es besonders, im Internet werden Journalisten immer wieder diffamiert. Manche bekommen Morddrohungen. Seit dem Beginn von Israels Krieg gegen die Hamas beobachtet Reporter ohne Grenzen zudem vermehrt Übergriffe auf Medienschaffende auf Pro-Palästina-Demonstrationen. Außerdem verzeichnet die Organisation ein neues Phänomen der Pressefeindlichkeit, nämlich Landwirte blockierten in mindestens 5 Fällen mit Traktoren die Auslieferung von Zeitungen in mehreren Bundesländern. Also das ist ja schon schon ein hohes Maß an Gewalt.
Ja, also wenn ich das vergleiche mit den Linksextremisten, die mit großen Gewalttaten und mit Molotow-Cocktail durch Leipziger Innenstädte und so weiter ziehen, um damit dann gegen alternativdenkende oder freidenkende Individualisten, also keine kollektiv abgerichteten vorgehen, dann frage ich mich, warum dieses hier nicht mit reingebracht wird. Ich finde den Begriff Pressefreiheit einmal ganz interessant, denn es geht ja eigentlich gar nicht um die Pressefreiheit, es geht darum, ist die Presse frei? Eine freie Presse ist etwas anderes als die Pressefreiheit. Theoretisch dürfen die alles sagen, was sie wollen. Herr Augstein oder meinetwegen Springer, die haben die Möglichkeit, alles zu sagen, was sie wollen. Es geht aber um die freie Presse. Ist die Presse wirklich frei? Kann eine Presse frei sein, alleine schon eine kleine regionale, wenn beispielsweise zwei große ortsansässige Unternehmen ihre Bilanzen oder sonst was in großen Anzeigen doppelseitig, meinetwegen alle 3 Monate oder einmal im Jahr reinbringen? Könnte man gegen eine solche Unternehmung vorgehen, wenn man als Redakteur erfahren würde, dass da krumme Dinge laufen würde? Ist da die freie Presse nicht schon eingeschränkt? Das nächste ist dann beispielsweise auch, wenn wir uns ansehen, dass solche, nehmen wir den Spiegel, das ist ja nun bekannt, dass er von Bill Gates mitfinanziert wird, dass da Millionengelder geflossen sind. Das geben die offen bekannt, das ist kein Bashing, sondern das ist einfach so. Inwieweit ist da eigentlich die Presse noch frei? Das heißt, die Pressefreiheit und eine freie Presse, das sind zwei Unterschiede. Und wenn wir wissen, dass zum Beispiel Politiker oder eben halt auch die Staaten von Banken abhängig sind, weil sie finanziert werden über Banken, also auf der privaten Ebene, und diese Banken gleichzeitig wiederum die Staaten ziemlich stark im Schwitzkasten haben, beziehungsweise die Initiatoren dieser Banken, so ist es richtig. Und wenn wir das Ganze dann eben halt einfach ein bisschen weiterführen, da sind auch die öffentlich-rechtlichen Medien, die von den Politikern abhängig sind, damit sie ihre Gebühren auch einziehen können, nämlich als rechtsverbindlich, alle irgendwo in dieser Abhängigkeit. Und das ist der Punkt, wir sollten über die freie Presse sprechen und nicht mehr über die Pressefreiheit. Das ist aus meiner Sicht eigentlich ein verfehlter Begriff.
Also ich wollte euch jetzt hier noch mal weiter nahe bringen, was hier beklagt wird beim MDR, zum Beispiel die Journalisten, die in Dörfern und Kleinstädten arbeiten, die laufen eher Gefahr, dass sich ihr Berufsleben auch auf ihr Privatleben auswirkt. Das liege auch daran, dass die Journalisten selbst ihre Wohnorte, ihre Autos häufig bekannt sind und so wiederum Angriffe begünstigt würden, also laut dieser Studie. Und das könne dazu führen, dass bei manchen Medienschaffenden ein permanentes Bedrohungsgefühl entsteht. Das könne sogar so weit gehen, dass manche Lokaljournalisten in Teilen Sachsens Angst hätten, über rechtsextreme und verschwörungsideologische Akteure zu berichten. Und diese Angst führe zu Selbstzensur und damit zu blinden Flecken in der Berichterstattung, die höchst problematisch sind, heißt es hier in der Studie. Andreas, ich möchte mal gerade erinnern an Meldungen, die wir vielleicht vor 2-3 Monaten hier öfter behandelt haben. Da ging es um einen Brandbrief von Journalisten aus den Öffentlich-Rechtlichen, die gesagt haben, wir dürfen nicht mehr melden, was wir wollen. Wir werden zensiert und es entstehen Gefühle von Angst. Nur von der anderen Seite her.
Ja, das ist jetzt hier, man merkt das ganz deutlich, so eine, ich sage mal, Sichtweise, Perspektive von jemandem, der in einer Blase sitzt und überhaupt keine Vorstellung von der Wirklichkeit hat. Und noch schlimmer, gar kein Interesse mehr an der Wirklichkeit hat, auch kein Interesse mehr an der Wahrheit hat. Das habe ich gestern gesehen, als Herr Gnifke, der große, was ist der Intendant, glaube ich, irgendwo beim ARD, irgendwo ist Herr Gnifke, Kai Gnifke, und der dann beispielsweise auch gesagt hat, wie wichtig eine objektive Presse und objektive Berichterstattung ist und wie er sich dem gegenüber verpflichtet fühlt. Also da muss man ja wirklich sehen, dass man dabei nicht isst, sonst fällt einem das Essen aus dem Gesicht, wenn man solch einen Unsinn sieht. Wenn man nämlich wirklich sieht, auf welcher Ebene tendenziös hier abgerichtet argumentiert wird. Das ist der Punkt. Interessanterweise kein Wort über die vielen alternativen Journalisten, die gar kein Sprachrohr haben, um ihre Ängste zu beschreiben, weil sie nämlich angegriffen werden von Linksextremisten, von Antifa, die Namen, die bekannt gegeben werden und so weiter, der Druck ausgeübt wird. Hier sehen wir eben halt, man hat überhaupt kein Interesse an der Wahrheit.
Also ich möchte mal vielleicht euch mitteilen, was mir passiert ist vor vielen Jahren, als ich noch in Deutschland lebte und zugesagt hatte, bei einer größeren Veranstaltung dabei zu sein, um über das Thema Berufsleben von Müttern und ihren Kindern, also in der Konstellation, einen Vortrag zu halten. Ich habe von mehreren Seiten Drohungen bekommen, bis hin zu einer Morddrohung und dem Hinweis, dass man wisse, wo ich wohne, und die Adresse wurde auch genannt, und dass man mich warnt, zu dieser Veranstaltung zu gehen. Und da ich damals ein kleines Kind hatte, habe ich tatsächlich diese Veranstaltung auch abgesagt. Also nur mal so viel zum Vergleich.
Aber dieser Vorgang hat natürlich nicht den Weg in die Mainstream-Presse gefunden, wo es jetzt wirklich dringend angesagt wurde, weil man dort nämlich alleine schon bei dem Begriff Mutter Pickel bekommt, wenn du nicht gebärende Person sagst. Das ist ja der Punkt, wo wir gelandet sind. Und das ging ja damals schon richtig los.
Ja, damals war Mutter schon Nazi. Also das ist klar, das hatte man ganz klar festgestellt und darüber brauchen wir aber jetzt nicht zu richten. Es ist klar, dass das woke Genderleben und das Bewusstsein jetzt im Moment die Oberhand zu haben scheint. Und wenn dagegen etwas gesagt wird, es ist ja vergleichbar, Andreas, mit unseren doch sehr sensiblen Politikern in der Grünen Partei und in der Roten Partei, die also diejenigen, die die Politik kritisieren oder zuweilen auch verhöhnen, strafrechtlich verfolgen wollen.
Naja, also wir sehen ja gerade, was wir haben mit der Situation mit der Frau Esken. Ich weiß nicht, ob du das auch noch mit hier mit drin hast, aber Frau Esken hat ja gerade einen schwierigen Fauxpas erreicht, und zwar in Österreich, in der Presse. Und ich bin ja jetzt gespannt, wenn hier eine solche faschistoide Aussage wie von Frau Esken, also damit hat sie sich dem Faschismus gegenüber geoutet. Sie hat nämlich das Dritte Reich, die Ermordung von Millionen von Menschen, ob das Juden waren, ob das Sinti und Roma waren, Homosexuelle und so weiter, zutiefst verachtet, indem sie eine demokratisch legitimierte Partei wie die AfD mit dieser Verachtung der Menschen, damit hat sie politisches Kapital herausgeschlagen. Man muss sich das mal vorstellen. Auch wenn sie intellektuell obdachlos sein mag, das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber was sie hier rausgehauen hat, ist eine unschlagbare Situation. Und jedes SPD-Mitglied und jeder SPD-Abgeordnete muss sich jetzt von dieser Frau distanzieren. Sonst muss man wirklich sagen, wir haben den 130 Strafgesetzbuch und ich bin sehr kritisch gegenüber diesen Paragraphen, Volksverhetzung. Aber was sie hier gemacht hat, eine Verharmlosung eines Dritten Reichsregimes in einer Art und Weise von einer führenden SPD-Funktionärin, und deshalb gab es auch diesen Herrn, wie heißt er nochmal aus Österreich?
Gerald Groß,
ich kann seinen Namen mir leider nicht so richtig merken, aber er ist wirklich ein guter. Und er hat auch eine Anzeige gemacht gegen sie, weil das natürlich eine unschlagbare Situation ist. Und was hier Frau Esken im Prinzip sich geleistet hat, ein alleiniger Rücktritt und ein Ausschlussverfahren aus der SPD wäre das Mindeste, was man jetzt erfahren müsste. Und ansonsten sofort eine Riesenentschuldigungsarie. Das sind die Situationen, in denen gearbeitet wird. Wenn ich sehe, dass ein Herr Höcke gerade vor Gericht steht, wegen einer Wortwahl, die er genutzt hat im Rahmen einer Rede, die man ihm dann quasi anhängt. Sicher, es war ein Fehler, aber wie hoch das gehängt wird im Verhältnis dazu, dass eine SPD-Führerin das Dritte Reich legitimiert und den Nazi-Terror im Prinzip verharmlost.
Ja, also darüber kann man natürlich trefflich stundenlang diskutieren. Und ihr, die ihr zuhört, habt bestimmt auch Beispiele dazu. Es ist ein klassisches Beispiel dafür, dass die Welt auf dem Kopf steht. Also wenn ich sehe, wie hier rumgejault und rumgejammert wird bei Reporter ohne Grenzen, da fasse ich mich wirklich nur noch an den Kopf. Da ist übrigens von 49 Fällen im letzten Jahr die Rede. 49 Fällen. Aber egal. Wir kommen zur nächsten Meldung. Ja, es gibt eine repräsentative INSA-Umfrage, die wurde in Auftrag gegeben von News. Das ist das Nachrichtenportal des ehemaligen Bildchefs Julian Reichelt. Und diese Umfrage, die birgt tatsächlich politischen Sprengstoff, denn eine Mehrheit der Deutschen will keine Flüchtlinge aus islamischen Ländern mehr aufnehmen. Und eine deutliche Mehrheit der Deutschen hat Angst, zur Minderheit im eigenen Land zu werden. Diese Umfrage wurde auch wegen der islamistischen Demonstrationen der letzten Grad in Hamburg beauftragt. Kalifat ist die Lösung, so lautete nur eine der Parolen. Und News wollte eben wissen, wie die Bevölkerung in Deutschland über die Fragen von Einwanderung, Integration und Demografie tatsächlich denkt und hat eben bei INSA diese Umfrage in Auftrag gegeben. Und so etwas gab es auch noch nie, weil welche Medien, Mainstream-Medien, wollen so etwas wirklich genau wissen? Eigentlich keine. Deswegen braucht es jemanden wie News, damit sowas überhaupt mal gefragt wird. Und die Antworten, es waren 7 Fragen, 7 Antworten, zeigen ein ungefiltertes und zugleich bemerkenswertes Bild, schreibt News selbst, über die Ängste und Sorgen und Empfindungen der Deutschen. Also, die Frage 1 war, sollte Deutschland grundsätzlich keine Flüchtlinge aus islamischen Ländern mehr aufnehmen? Und da hat die absolute Mehrheit geantwortet, genau, sie wollen keine Flüchtlinge aus dem islamischen Kulturkreis mehr aufnehmen. 52% gaben Stimme zu oder Stimme eher zu an, 34% sagten Stimme nicht zu oder Stimme eher nicht zu und 14% machten keine Angabe, wussten keine Antwort. Andreas, angesichts der Tatsache, dass viele Kommunen und Gemeinden ja bereits komplett überlastet sind, scheint sich das jetzt langsam auch umzusprechen.
Ja, natürlich, aber es ist natürlich auch schon jetzt sehr spät vorangeschritten, die Zeit. Und wenn wir sehen, dass 52% sich eindeutig dazu bekennen, keine weiteren mehr dazu, dann ist das ja nur die Spitze des Eisberges, denn wir wissen ja schon, wie viele Jahre der Konditionierung vorhergingen, wo man sich auch in solchen Fragen wahrscheinlich gar nicht mehr traut, wirklich zu beantworten, was man empfindet. Und aus diesem Grund kann man ja auch erkennen, wie zum Beispiel die Saudi-Arabien oder die Emirate zum Beispiel jede Form von islamischer Zuwanderung abgelehnt hat aus Syrien und aus anderen Staaten, und zwar im Hinblick auf die Arten. Wir können ja nicht pauschal den Islam verurteilen. Das ist ja auch eine ganz wichtige Geschichte, sondern wir müssen hier natürlich differenzieren. Aber die Araber, das heißt gerade ein Scheich von, ich glaube, das war von Dubai, der gesagt hatte, wir nehmen bewusst diese Leute nicht auf, weil wir genau wissen, welches Geisteskind sie sind. Und dass da natürlich ein extremistischer Islamismus dann auftaucht und die sich dann ansammeln und dann in Deutschland und dann unter dem Begriff der Flüchtlinge, obwohl sie gar keine Flüchtlinge sein können, sondern sie können nur Eingewanderte sein. Das ergibt sich aus dem Flüchtlingsrecht, was ja in der Genfer Konvention geregelt ist. Dann wissen wir, wo wir sind.
Ich komme mal zu Frage 2. Ich habe Angst, dass Deutsche zur Minderheit in Deutschland werden. Und da wird hier zitiert, in vielen Großstädten, zum Beispiel Frankfurt, Offenbach, Heilbronn, stellen Deutsche ohne Migrationshintergrund zwar noch die größte Gruppe, aber keine absolute Mehrheit mehr dar. Die demografischen Verhältnisse in Deutschland kippen, während der Ausländeranteil vor der Flüchtlingskrise 2015 noch bei 8,3% lag, liegt er inzwischen bei über 16%. Andreas, auch das ist ja eine exponentielle Entwicklung, die offenbar auch nicht mehr zu stoppen ist. Und wir sprechen jetzt hier über das Thema Rassismus gegen Weiße. Und wenn jemand sagt, es gibt einen Rassismus gegen Weiße, so wird das ja sofort, auch bei Wikipedia zum Beispiel, gedeutet als Kampfbegriff von Rechten und Konservativen. Und zahlreiche Vertreter der woken Linken, die bestreiten, dass es einen solchen Rassismus gegen weiße Personen überhaupt gibt. Denn was als normal gilt, wird von weißen Cis-Männern bestimmt. Das ist mal in der Zeit erklärt worden.
Ja, also wir müssen natürlich eines sehen, nochmal bei der vorherigen Geschichte. Wenn wir eine ansteigende Anzahl von Migrationshintergrund in Deutschland haben. Und wir sehen alleine, wie die Fruchtbarkeit und die Entwicklung auch der Neugeburten gegeneinander laufen. Das heißt, wir wissen, dass wir ein Vielfaches von Kindern haben aus den Zuwanderungsfamilien, während aus der klassischen Urfamilie der Deutschen beispielsweise dann gerade mal aus einem Ehepaar ein Kind hervorgeht, in der nächsten haben die sich dann wieder halbiert. Das bedeutet natürlich, dass hier im Prinzip schon eine Veränderung stattfindet und die arbeitet gegeneinander. Und die zweite Situation, wenn man dann erkennt, dass die Deutschen oder die Weißen, übrigens weltweit, immer mehr zur Minderheit werden. Die Weißen sind ja in der Minderheit auf dieser Erde. Das muss man ganz klar festhalten. Und wir die ganze Zeit ja auch erzogen wurden, dass es um den Minderheitenschutz geht und um die Verteidigung der Minderheiten, dann ist es doch logisch, dass jetzt eine Minderheit sagt, nämlich die Weißen, wir müssen uns jetzt auch davor schützen und fordern dieses Recht auch für uns ein. Ist doch eine ganz logische Entwicklung.
Ja. Also auf jeden Fall ist es so, dass 2/3 der Befragten dieser Aussage zugestimmt haben, nämlich in Deutschland gibt es nicht nur Rassismus gegen Schwarze, sondern auch gegen Weiße. Ja. Eigentlich, Andreas, können wir das ja auf den Straßen auch beobachten. Ich war jetzt auch ein bisschen unterwegs, habe auch einiges gesehen. Und vor allem fällt dann auf, wenn da so große Gruppen von Jugendlichen aus anderen Herkunftsländern unterwegs sind, dann sind es die Weißen, die eher die Straßenseite wechseln und da eher ängstlich umgehen mit einer solchen Situation. Also da würde ich mal sagen, das kann man direkt jeden Tag auf der Straße beobachten.
Absolut. Und was uns natürlich in unserem Alter entgeht und was ich unglaublich wichtig finde, und ich liege oft dann abends irgendwo und denke darüber nach, was übersehen wir, und bete dann auch für die jungen Menschen, und zwar für alle jungen Menschen, dass sie ihren Weg finden. Wir sehen ja mittlerweile in sozialen Brennpunkten, wir sehen in unglaublich vielen Schulen im Prinzip eine weiße Minderheit. In den Schulen zeigt sich ja auch die Zukunft. Und da sind dann eben halt teilweise von 30 Schülern nur noch 5, die Deutsch sprechen. Das ist keine Seltenheit, sondern das gibt es oft. Und verzweifelte Lehrer. Und wenn man dann beispielsweise sieht, dass diese Weißen dort, diese Schüler, sich an die Seite gedrängt fühlen und auch Druck ausgeübt wird durch einen Mob, der entsteht. Das entsteht übrigens auch andersrum bei Weißen, wenn es jetzt weniger Dunkelhäutige wären. Dann würde dasselbe andersrum passieren. Das sind menschliche Tragödien, die entwickeln sich, wenn Kinder eben halt noch nicht mit dieser Empathie ausgestattet sind. Das ist ein Riesenproblem, was wir da haben. Und ich möchte nicht wissen, was diese Menschen, diese jungen Menschen, diese Kinder dort jeden Tag erleben müssen. Und das sind natürlich auch die Menschen, die irgendwann erwachsen, mit schweren Traumatisierungen dann auch weiter ihr Leben dann gestalten müssen. Und diese Dinge müssen einfach dringend besprochen werden.
Ja, wir haben eine Situation inzwischen, die man sich vor einigen Jahrzehnten noch nicht hätte träumen lassen. Ich habe in einem Buch, in einem, glaube ich, meiner wichtigsten Bücher, Blutgericht Europa, über die Gründe für diese jetzt immer stärker auftretende Situation geschrieben, die eben nicht alleine nur in politischen Entscheidungen zu finden sind, diese Ursachen, sondern vor allem auch auf geistiger Ebene, wenn man die Zusammenhänge erkennt, kann man einiges mehr auch deuten, warum es jetzt so kommen muss. Leider ist es so. Es gibt hier noch eine weitere Frage, Andreas, die natürlich sehr brisant ist. Ich glaube, dass Europäer nach und nach durch Einwanderer aus Afrika und dem Nahen Osten ersetzt werden. Das ist natürlich diese Replacement-Äußerung oder Austausch, Bevölkerungsaustausch, ist natürlich rechtsextrem, Verschwörungsvokabel. Ja, und diese Diskussion gibt es natürlich trotzdem, und eine Mehrheit der Deutschen stimmt einer entsprechenden Aussage zu. 45% sagen, ich stimme zu oder ich stimme eher zu. 41% verneinen die Aussage und 14% wollten dazu nichts sagen.
Ja, egal, was man dazu sagt oder auch nicht sagt, das ist eine logische Konsequenz, wenn man ein bisschen was von Geschichte versteht und weiß, dass es einer der ältesten Kriegsstrategien ist, gegen ein Volk, sie umzuvolken, indem man seine eigene Ethnie dort reinführt oder dann eben halt entsprechend auch ersetzt. Diese Umvolkung jetzt als rechtsextrem zu bezeichnen, dieser Begriff rechtsextrem, der hängt einem so zum Hals raus, weil mir niemand erklären kann, was das eigentlich ist. Das ist ja das Allerschlimmste. Das ist ja so ein völliger Fantasiebegriff. Rechts oder links sind zwei Richtungen. Es gibt Faschismus oder es gibt Freiheit. Aber es gibt doch nicht rechts und links. Und Faschismus kommt eben halt genau aus dem Kollektiven, wo das Primat das Kollektiv ist und nicht das Individuum. Und das sehen wir immer wieder.
Es gibt eine weitere Studie, die hat der Status.at letzte Woche veröffentlicht. Da geht es um die deutsche Jugend. Und das ist ein Schlag ins Gesicht für die woke Gemeinschaft, denn laut dieser Studie, eine neue Trendstudie zur Generation Z, das dürfte der Politik der derzeitigen und auch der sogenannten linksgrün ausgerichteten Zivilgesellschaft nicht gefallen, denn die aktuellen Probleme, Inflation, Krieg, Asylmigration, Furcht vor Altersarmut, all das bereitet den jungen Menschen große Sorgen, dass sie sich dabei von den etablierten, angeblich demokratischen Parteien lösen, weil sie von denen keine Lösung erwarten, zeigt, dass die jungen Menschen damit zunehmend zur AfD tendieren.
Ja, natürlich. Und das ist auch die logische Konsequenz, wenn die Perspektivlosigkeit dann irgendwann nicht mehr zu ertragen ist. Das ist aber nicht eine Frage jetzt allein der Migrationspolitik, sondern eben halt auch die Zusammenhänge zu verstehen. Das ist ja der Grund, warum wir jetzt in Kürze das Seminar anbieten wollen. Das Webinar übrigens kostenlos werde ich das anbieten für junge Leute zwischen 15 und 30, die einfach mal in einfachen Worten erklärt bekommen möchten, wie die Strukturen eigentlich so funktionieren. Nicht um irgendwelche Richtungen vorzugeben, sondern um überhaupt erstmal Informationen zu haben, um seine eigene Richtung zu finden, sich politisch überhaupt orientieren zu können. Und da spielt zum Beispiel das Geldsystem, die Umverteilung des Geldes oder auch die Definition der Demokratie. Das wird hier überhaupt nicht durchgenommen in den Schulen. Eine klare Definition, ganz einfach, ganz spielerisch, jetzt ohne jetzt diesen ganz brüllend ernsten Hintergrund, aber eben halt Zusammenhänge rüberzubringen. Das ist das, was den Leuten fehlt.
Genau, wir kündigen das demnächst an hier in unserem Kanal. Wenn ihr junge Leute kennt, die bereit sind, das Hirn etwas weiter zu öffnen, dann könnt ihr ihnen gern diesen Hinweis geben. Ja, also das ist die Trendstudie Jugend in Deutschland 2024 und die zeigt halt, dass die Ampelregierung in der Gunst bei jungen Leuten immer weiter absinkt, während die AfD besonders großen Zulauf erfährt. Das sagt Klaus Huchelmann von der Hertie School in Berlin, der für die Studie, die seit 2020 regelmäßig wiederholt wird, mitverantwortlich zeichnet. Und auch die nicht besonders gute Berichterstattung über die AfD hat nichts genützt. Sie hat also sich mehr als verdoppelt, die Zustimmung der jungen Menschen. 2022 waren es noch 9%, die ja für die AfD sich interessierten. Dann 2023 stieg die Zahl von 12 auf mittlerweile jetzt 22% an. Normalerweise, Andreas, müsste das ja Ricarda Lang, Annalena Baerbock, Robert Habeck und allen anderen zu denken geben.
Ja, gerade weil ja diese Schüler durch die Indoktrinierungsanstalten gelaufen sind und sich haben in diese Richtung treiben lassen. Aber nochmal, unsere Seele ist wesentlich älter als die Zeit, die wir in unserem Körper verbringen seit unserer Geburt. Wenn man das verstanden hat, dass das Leben ein wiederkehrendes Inkarnieren war und auch ist und auch eventuell noch weiter sein kann, das hängt von verschiedenen Faktoren ab natürlich, dann kann man innerhalb eines Erdengangs, der jetzt in der ersten Schulzeit rumgeht, nicht erwarten, dass man eventuell tausende Lebensjahre, die man schon vorher erlebt hat, dass man die mit wegwischt. Das ist nämlich genau der Irrtum dieser sozialistischen Indoktrinierer, die sagen wollen, wir können die mal eben umprogrammieren. Oder eben halt ein Herr Harari, der meint, man könnte eben halt den Menschen als Kohlenstoffhaufen umprogrammieren. Daran erkennt man die Ahnungslosigkeit von den Schöpfungsgesetzen, wie überhaupt die Architektur aufgebaut ist. Und wie auch ein Mensch aufgebaut ist mit Verstand und mit Geist und im Rahmen eingebunden mit den Schöpfungsgesetzen.
Ja, ich danke dir. Während du das gerade ausgeführt hast, ist Vater Rabe wieder vorbeigeflogen. Ja, ganz kurz nur als Info, falls es euch interessiert. Wir haben hier ja seit einigen Jahren ein Rabenpärchen wohnen und die haben jetzt Junge bekommen. Ich glaube, wir haben es schon mal kurz erwähnt. Und der Rabenvater sitzt jetzt morgens und abends hier und sucht Futter. Und Muttern ist jetzt auch schon manchmal wieder dabei. Das ist der Moment, wenn sie die Kleinen ganz kurz mal unbeaufsichtigt lässt.
Ja, und als du weg warst, dann musste ich natürlich auch die Versorgung mit so ein bisschen übernehmen. Das ist schon wirklich toll hier. Und wir haben da so ein Familienleben, also auch mit den Wildtieren. Das ist interessant, weil dieser riesengroße Rabe, das Männchen, das ist also wirklich ein riesengroßes Tier. Und wenn der dann da so vor einem ist und am Anfang, er hat einen extremen Fluchtinstinkt und so ganz langsam sich ein Vertrauen aufgebaut hat. Wobei das überhaupt nicht unser Ziel ist, weil wir wollen sie nicht domestizieren, sondern wir wollen einfach nur, dass sie wissen, dass sie sich hier gut fühlen. Und wir fühlen uns dann hier alle gemeinsam so familiär gewissermaßen.
Ja, mit den Wesenhaften vereint. Aber ich komme noch mal zu der Studie zurück. Was ich besonders tragisch finde, Andreas, es heißt da unter anderem, dass im Vergleich zu den früheren Studien die Stimmung bei den jungen Menschen zu kippen scheint. Das zeigt sich in hohem Ausmaß von psychischen Belastungen wie Stress, 51%, Erschöpfung, 36% und Hilflosigkeit, 17%, die in den letzten 3 Jahren trotz des Abflauens der Corona-Pandemie weiter angestiegen sind und 11% der Befragten geben an, aktuell wegen psychischen Störungen in Behandlung zu sein. Das sehe ich als sehr dramatische Entwicklung.
Ja, und das ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs, denn viele werden gar nicht sich trauen, dorthin zu gehen, weil sie dann auch vielleicht sich schämen. Und das ist genau die Problematik, diese Politik der Verachtung, die vorsätzliche Politik der Verachtung, so viel Zeit muss sein, im Rahmen der Corona-Politik. Ich muss das nochmal sagen, es war kein Irrtum, man hat das nicht falsch eingeschätzt, sondern die Agenda liegt mittlerweile beweisbar vor. Jeder Politiker hätte es wissen können oder hat es gewusst und hat wieder besseren Wissens oder den Möglichkeiten, sich erkundigen zu können, gegen die Menschen gehandelt. Und aus diesem Grunde ist das keine politische Aufarbeitung mehr wert, sondern eine rechtliche. Also Herr Gunter Frank, Dr. Gunter Frank hat es als Staatsverbrechen bezeichnet und Verbrechen sind immer vorsätzlich. Und genau darum handelt es sich aus meiner Sicht hier auch. Wir dürfen nicht müde werden, daran festzuhalten.
Also auf jeden Fall heißt es hier in dieser Studie, die Aussicht auf ein gutes Leben schwindet. Die große Frage für alle Akteure in der Gesellschaft wird sein, wie sie junge Menschen für eine gute Vision im Land begeistern und sie an Veränderungsprozessen beteiligen können. Andreas, wir haben vorher gesprochen über das Problem der Zuwanderung, das einfach nicht gelöst wird, im Gegenteil. Und das ist natürlich auch etwas, das Einfluss hat auf das Wohlbefinden junger Deutscher, die also merken, dass sie immer mehr in der Minderheit sind und damit auch immer weniger etwas sagen können oder sich durchsetzen oder ihre Interessen durchsetzen können. Und wenn hier auch in der vorherigen Studie von einem Bevölkerungsaustausch die Rede war, was ja fast gefährliche Begriffe sind, aber es ist ganz gut, dass News diesen Begriff einfach dennoch genutzt hat, dann ist es das, was auch Donald Trump meint. Und damit sind wir hier bei einem Exklusivinterview der Time mit dem ehemaligen und vielleicht auch zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump. Und der hat am 12. April dieses Interview geführt und seine Agenda erörtert für eine mögliche zweite Amtszeit, die unter anderem die Abschiebung von Millionen Menschen vorsieht. Andreas, erstmal, bevor wir dazu kommen, zum Inhalt, du hast das Cover gesehen. Da ist also Donald Trump auf dem Cover der Time. Und dann steht da drunter, if he wins, also falls er gewinnt. Wenn man das if wegnimmt, dann heißt es he wins, also er gewinnt. Ist das schon eine Richtungsänderung bei den Medien, weil sie sehen, dass die Macht und die Kraft, die Trump im Gegensatz zu den sogenannten Demokraten mitbringt, nicht zu brechen ist?
Ich habe das Gefühl zumindest, dass die Times da ziemlich weit vorgeht und sagt, okay, wir müssen uns auch der Realität stellen, zumal das Bild, was man gewählt hat von Donald Trump, auch noch wirklich ein Bild ist, wo er nicht eben halt so destruktiv oder schlecht dasteht oder bösartig, sondern als Macher gewissermaßen. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Man kann ja mit Bildern, die sprechen ja bekanntlich Worte, auch sehr viel Stimmung machen. Und wenn jemand nur eine Minute einen Film von sich drehen lässt auf dem Video, jeder kennt das, dann hat man hunderte von Bildern, wo man einfach nur bescheuert aussieht, wenn man da genau den Screenshot dann machen würde. Und das ist hier nicht gemacht worden. Auch wenn das M von dem Time direkt hinter seinem Kopf liegt und so ein bisschen als Hörner interpretiert werden könnte für ihn. Aber unterm Strich gesehen ist das schon eine interessante Sache, die da kommt. Vielleicht noch kurz zu dieser Thematik der Situation, dass er sagt, wir müssen dann letztendlich wieder unsere Heimat zurückgewinnen. Ich habe öfters schon darüber gesprochen, das kommt immer wieder auch mal als Rückfrage hier bei mir an. Es gibt diesen Darien Gap. Dieser Darien Gap, das ist also quasi eine Verbindung zwischen der nördlichsten kolumbianischen Provinz mit der südlichsten aus Panama. Das heißt, wo also Mittelamerika und Südamerika zusammen sind. Wenn man sich diesen gesamten Erdteil Nord-, Mittel- und Südamerika ansieht, glaubt man, man könnte von Norden bis zum Süden nach Chile beispielsweise mit dem Auto durchfahren. Das geht nicht, weil da irgendwann der Darien Gap zwischen ist. Und das ist genau dort im nördlichsten Kolumbien. Und dort sind also quasi ganz schlimme Gebiete, wo man durch muss mit gefährlichen Tieren, Sümpfen und so weiter und so fort, wo man einfach nicht durchkommt. Aber dort werden ganz viele Flüchtlinge oder Einwanderer durchgeschleust. Und die werden dann dort, von dort aus in Richtung Mexiko, um dann in die USA zu kommen. Und die Menschen, die das da durchführen, diese Schleuserbanden, die dort sind am Darien Gap, das ist eine Riesenorganisation, die besteht in erster Linie aus US-Amerikanern und Chinesen. Das ist interessant. Chinesen und US-Amerikaner. Ich sage nicht, dass das chinesische Beauftragte der Politik sind oder amerikanische Beauftragte der Politik, aber Chinesen und Amerikaner gemeinsam, die diese Sachen machen. Da sind wir gerade dran. Und Tucker Carlson hat darüber übrigens auch mal ein großes Interview mit einem Experten gemacht. Ich habe jetzt leider seinen Namen nicht im Kopf. Das sind eben halt wesentliche Dinge. Und diese Zusammenhänge, die sind ja noch gar nicht richtig aufgearbeitet worden. Einer der ganz wesentlichen Dinge.
Darf ich zum Artikel zurückkommen?
Ja, das gehört aber dazu.
Okay, gehörte dazu, haben wir jetzt gehört. Ihr Lieben, also ich möchte mal ganz kurz, Trump hat über ganz viele Dinge gesprochen in diesem Interview, über das Thema Abtreibung. Er ist ja ein sehr konservativer Mensch und unterstützt die Märsche fürs Leben. Er spricht über die Kriminalität, über den Handel, über die Ukraine, über Israel und die Aussichten auf politische Gewalt in diesem Wahlzyklus. Aber wir wollen uns jetzt nur mal, es ist ja ein ewig langes Interview gewesen, wir wollen uns jetzt nur mal, weil wir das gerade auch schon mal thematisiert hatten, um das Thema Zuwanderung in den USA zu kümmern. Und Time hat gefragt, ob das stimmt, dass er die größte Abschiebeaktion in der amerikanischen Geschichte zu starten gedenkt. Und er sagt ja, denn wir haben keine andere Wahl. Ich glaube nicht, dass das für ein Land tragbar ist, was mit uns passiert. Mit wahrscheinlich 15 Millionen oder vielleicht sogar 20 Millionen Zuwanderern, wenn Joe Biden aus dem Amt ist. 20 Millionen Menschen, viele von ihnen aus Gefängnissen, viele von ihnen aus psychiatrischen Anstalten. Andreas, das sind natürlich vergleichbar auch mit Deutschland durchaus die Themen.
Die Vorwürfe stehen natürlich im Raum, als seinerzeit Frau Merkel den Migrationspakt gemacht hat. Der Name Pakt, der wirkt bei mir schon immer so ein bisschen komisch. Das war damals, glaube ich, in Agadir, wo Frau Merkel mit bestimmten afrikanischen Diktatoren Verträge gemacht hat, nämlich ihre Leute dort nach Europa rüberkommen zu lassen. Und dass das nicht unbedingt die Leistungsträger sind, sondern auch da die Argumentation war, dass man zum Beispiel Gefängnisse geleert hat und hat sie dann auf die Reise geschickt und dass dann auch eben halt Kriminelle dann in die deutschen Gefilde gelangt sind auf diesem Weg. Auch das ist mittlerweile kein wohlgehütetes Geheimnis mehr, sondern wird hinter vorgehaltener Hand diskutiert. Man muss vorsichtig sein zu pauschalisieren, aber wir dürfen eines vor allem nicht machen, diese Dinge ignorieren.
Ja. Es ist ein schmaler Grat immer wieder, aber umso besser, wenn doch endlich die Thematik häufiger aufgegriffen wird und auch Klartext darüber gesprochen werden kann. Also Trump blickt in die 50er Jahre zurück und sagt, Dwight Eisenhower hat sich sehr dafür eingesetzt, dass illegale Einwanderer nicht in unser Land kommen. Er hat eine massive Deportation von Menschen durchgeführt. Und das hat er lange Zeit gemacht. Er brachte sie einfach auf die andere Seite der Grenze und dann waren die innerhalb weniger Tage wieder im Land. Und dann hat er angefangen, sie 3000 Meilen wegzubringen. Und Trump sagt weiter, wir werden die örtlichen Strafverfolgungsbehörden einsetzen. Wir werden auf jeden Fall mit den Kriminellen beginnen, die ins Land kommen. Und sie kommen in einer Zahl, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Wir haben eine neue Kategorie von Verbrechen. Man nennt sie Migrantenkriminalität. Man sieht sie ständig. Man sieht es in New York City, wo sie sich mit der Polizei prügeln. Und es ist noch viel schlimmer als das. Man sieht es die ganze Zeit in allen Städten, vor allem in den von den Demokraten regierten Städten, also in vielen der großen Städte. Aber man sieht es in Chicago, man sieht es in New York und Los Angeles. Und es wird schlimmer als in anderen Städten.
Naja, man erkennt daraus natürlich, dass die Demokraten ein ähnliches Programm führen wie die Grüne Partei oder die Rote Partei in Deutschland. Nämlich eine Partei gegen die eigene Bevölkerung. Und das ist der entscheidende Punkt dabei. Und jetzt muss man sich fragen, wer steuert denn eine Politik, die sich gegen die eigene Bevölkerung richtet, auch wenn diese Steuerer, die Politiker, angeblich für das Volk sind, sogar darauf vereidigt werden, also maßgeblich einen Meineid leisten? Wer steuert das Ganze? Und da muss man dann wieder hingucken auf die Geldflüsse, aber das habe ich oft wiederholt.
Ja, und Trump würde auch das Militär einsetzen, das wird er gefragt. Und er denkt mal erst an die Nationalgarde, aber er sagt, wenn ich der Meinung wäre, dass die Dinge außer Kontrolle geraten, hätte ich kein Problem damit, das Militär einzusetzen. Denn wir müssen in unserem Land für Sicherheit sorgen. Wir müssen für Recht und Ordnung sorgen. Andreas, man wünscht sich ja so sehr, jemanden in Deutschland zu hören, der das so klar ausspricht. Denn auch die sich als konservative Partei immer noch erklären, so wie die CDU, CSU, wir würden von keinem der Politiker diese Worte hören.
Also da muss ich ganz klar sagen, Herr Krupalla oder auch Frau Weidel sind schon welche, die genau diese Dinge wagen auszusprechen. Davor habe ich großen Respekt, weil es nämlich Mut erfordert, die Wahrheit zu sagen, auch wenn man ein schnelles Pferd braucht, wie Reinhard May das gesungen hat. Aber die haben gar kein Pferd, die wollen auch nicht weg, sondern sie stellen sich der Situation. Es gibt mutige Menschen, die sich das Ganze trauen. Es geht darum, im Prinzip die annektierte hoheitliche Staatsrechtlichkeit wieder zurückzuerobern. Wir haben eine Annexion erlebt, sowohl in Berlin als auch beispielsweise im Weißen Haus, Kanzleramt oder Weißes Haus, das ist egal, und natürlich auch in vielen anderen Ländern, wo NGOs unter der Führer ihrer eigenen Machthaber, Und das sind dann eben halt welche, die man Oligarchen nennt oder eben halt sie sich selbst als Philanthropen nennen, wo hier quasi eine Machtübernahme stattgefunden hat in Verbindung mit bestimmten Organisationen, die Neokons, die Straussianer und so weiter. Wir haben oft darüber gesprochen, das sind keine Verschwörungstheorien, das sind Organisationen, die mit vielen Milliarden letztendlich auch funktionieren und am Funktionieren gehalten werden. Das ist der Punkt. Die Staaten müssen wieder das Recht, die Hoheit über sich selbst gewinnen. Das ist das offensichtliche Ziel. Und das ist aus meiner Sicht richtig.
Trump würde, wenn er Präsident würde, eben auch zum Beispiel die Polizei stärken. Mehr stärken, als es jetzt der Fall ist. Zum Beispiel die Polizei vor Strafverfolgung schützen. Das erklärt er hier auch. Er sagt, der Polizei wurde ihre Autorität entzogen. Wenn ihnen etwas zustößt, selbst wenn sie einen sehr guten Job machen, dann wird ihnen das Haus weggenommen. Man nimmt ihnen ihre Rente weg. Man nimmt alles weg. Im Grunde verlieren sie ihre Existenz, ihre Familien. Und diese Leute werden politischerweise verfolgt. Er sagt, wir müssen der Polizei Macht und Respekt zurückgeben.
Und wir müssen mehr Vertrauen reinbringen. Und jetzt ganz kurz, stopp, bevor jetzt sofort jemand sagt, um Himmels Willen, da gibt es die Polizeigewalt. Wir dürfen nicht vergessen, durch diese Fehlstellungen und durch diese Einschränkung der Polizei in der eigenen Souveränität, in der eigenen Ethik und Moral, entstehen nämlich genau diese Gewalttaten. Ich will damit nicht rechtfertigen, dass Gewalttaten der Polizei gegen Bürger in irgendeiner Form legitimiert oder nicht mehr verfolgt werden. Aber wir haben jetzt mittlerweile genau das andere. Der Mob regiert mittlerweile das System und die Polizei ordnet sich unter. Ich kann jeden Polizisten verstehen, der sich sogar unterordnet, wenn er vielleicht sogar eine eigene Familie hat. Hier muss der Staat wieder auf richtige Füße gestellt werden.
Also man hat natürlich das Gefühl, schlimmer kann es schon gar nicht mehr werden, aber kann es natürlich. Trump steht hier wirklich ein für Recht und Ordnung, die er wiederherstellen möchte. Ich habe es gerade schon gesagt, man wünscht sich das in Deutschland, wird man aber auch lange jetzt erstmal noch warten können.
Es geht aber auch darum, jetzt nicht irgendwie Herrn Trump über den Klee zu loben. Das ist nicht die Pauschale, sondern es geht jetzt um konkret diese Dinge. Es gibt auch Dinge, wo ich nicht mit einverstanden bin. Aber wenn man schon mal davon redet, ich wähle das kleinere Übel, dann ist das wirklich das am wenigsten kleinste Übel, was ich mir zurzeit vorstellen kann. Wenn ich mir das angucke, was da zurzeit regiert.
Ach, ihr Lieben, es wird irgendwann eine Zeit kommen, da ist der Spuk vorbei. Ja. Und das müssen wir durchhalten, allesamt, die wir nach oben hin uns ausrichten wollen. Ich habe im Abendgebet am Mittwoch genau darüber gesprochen, wie wir das schaffen, falls jemand das sich anhören möchte. Wir werden auch heute wieder ein Abendgebet machen, aber keine Sorge, das ist noch nicht das Ende dieser jetzigen Sendung. Wir gehen jetzt mal in eine Meldung hinein, wo der Donnerstagabend, also gestern, bei Maybrit Illner näher beleuchtet wird. Da ist nämlich unter anderem zu Gast gewesen Christian Lindner als Bundesfinanzminister. Und der hat eine Aussage getroffen, die, ja, die würde ich mal sagen, doch auch wieder richtungsweisend ist. Er sagt, dieser Lebensstandard in Deutschland ist nicht mehr finanzierbar. Und er bereitet das Land auf harte Einschnitte vor. Das meldet T-Online. Man muss also den Gürtel enger schnallen in Deutschland. Die Bundesrepublik liege bei der Wettbewerbsfähigkeit weltweit nur noch auf Platz 22. Andreas, er scheint ein Schnellmerker zu sein, dass ihm das schon aufgefallen ist.
Ja, also Christian Lindner, ich hatte ja mal gedacht, ich glaube auch, dass er so ein bisschen Ahnung hat von Wirtschaft und so ein bisschen, also gegenüber Habeck ist natürlich jeder ganz weit oben, aber Lindner hat schon ein bisschen Zusammenhänge. Aber dass ihm die Macht so am Herzen liegt persönlich, dass es ihm dabei egal ist, dass sein gesamtes Land dabei mit über die Wupper geht, das ist für mich schon erschreckend. Man könnte die Probleme relativ schnell lösen, indem man erst einmal wieder eine gesunde Finanzpolitik aufbaut. Und da geht es dann schon mal darum, dass es nicht gefragt werden muss, wie finanzieren wir unsere gesamten ideologischen Strukturen wie einen nicht bewiesenen Klimawandel, sondern Wie versuchen wir erstmal die unwichtigen Gelder an der Stelle wegzunehmen, runterzubekommen? Und dazu gehören die Klimawandeldinger, dazu gehört die Rüstungsindustrie und so weiter. Dann würde nämlich Geld auch für die Ökonomie übrig bleiben. Und wir würden ruckzuck von Platz 22 wieder auf Platz 5, wo wir vor 4 Jahren noch waren, wieder zurückkommen.
Wenn ich mir vorstelle, es gäbe die Themen Rüstung, also Krieg nicht, und das Thema Klimawandel. Das ist das, was du gerade gesagt hast, aber das ist absolut richtig. Ich wollte den Gedanken noch mal aufgreifen.
Und wenn Impfung.
Genau, die kommen auch noch dazu. Dann hätte das Land eigentlich überhaupt kein Problem. Naja, gut, solange diese Regierung wirklich das Sagen hat, die würden wahrscheinlich sich auch andere Themen einfallen lassen. Also auf jeden Fall hat Herr Lindner gesagt, mit Platz 22 der Wettbewerbsfähigkeit wird man nicht spitzenmäßige Sozialleistungen, spitzenmäßige ökologische Ansprüche und spitzenmäßigen Lebensstandard als Gesellschaft finanzieren. Deshalb muss etwas passieren. Also wir haben das ja schon mal vor vielen Jahren gehabt, dass das Volk den Gürtel enger schnallen muss. Andreas, Herr Lindner scheint damit die Menschen vorbereiten zu wollen, dass ihnen nicht mehr der Lebensstandard zustehen kann, den sie sich bisher erarbeitet haben. Deshalb muss etwas passieren.
Also ich gehe davon aus, dass er weiß, für wen er spricht und das ist nicht für das Volk, das merkt man ja ganz eindeutig, sondern dass hier so ein fast schon marionettenartiges Gewinsel für mich hier so zu interpretieren ist, nach dem Motto, Kinder, ich kann ja auch nicht, aber ich darf nun mal nicht entscheiden. Ich bin der Bundesfinanzminister und wir sind kein souveräner Staat. Und dann gibt es einen Kanzler, der darf auch nichts entscheiden, der muss immer nach Washington und nachfragen. So, und daraus ergeben sich diese ganzen Dinge. Es ist ziemlich erbärmlich, dass man dann dieses Spiel mitspielt. Denn man kann ja sagen, okay, dann spiele ich eben nicht mit.
Ja, und Frau Illner hat ihn gefragt, ob die Deutschen zu faul seien. Ist ja auch eine Frage. Und er hat dann mit den Worten des ehemaligen FDP-Parteichefs Guido Westerwelle geantwortet. Er hat gesagt, das Kernproblem in Deutschland ist, dass wörtlich anstrengungsloser Wohlstand eine Illusion ist. Andreas, waren die Deutschen nicht immer so mit die fleißigsten Menschen?
Das waren sie definitiv. Und diese Ethik und diese Moral und diese Grundlagen sind auch noch vorhanden. Sie sind im Moment verschüttet, weil man natürlich irgendwann erkennt, dass man zu blöd ist, wenn man arbeitet, wenn alle anderen nicht arbeiten und bekommen genauso viel Geld. Das Ganze ist natürlich nicht auf Dauer durchführbar. Aber wir haben hier eben halt eine sozialistische Struktur. Und ich glaube, in dem Moment, wenn der Wiederaufbau beginnt, dann wird genau diese alte, berühmte Tradition dieser deutschen Ethik und Moral des Wiederaufbaus, was wir gesehen haben nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, das wird dann wieder aktiviert sein. Und dann wird natürlich die Arbeit gefragt sein und das Durchhaltevermögen und keine Freizeit und keine Siesta und so weiter. Und in diesen Zeiten werden sich natürlich auch viele aus dem Land wieder verabschieden, weil sie nämlich kein Interesse dran haben, aufzubauen. Die wollen eigentlich nur die Sozialleistung aus der Vergangenheit jetzt verbrauchen und dann gehen sie.
Es ist wichtig, dass wir immer wieder betonen, dass die natürlichen Empfindungen der Menschen nach Sicherheit, nach selbst geschaffenem Wohlstand, nach Werten richtig sind. Das ist nämlich genau das, was im Moment den Menschen ausgetrieben werden soll, weswegen wir in diesem Podcast hier immer wieder auch versuchen, das zu betonen, damit diejenigen, die zuhören, merken, dass sie nicht ganz alleine sind mit dem, was in ihnen vorgeht. So, ihr Lieben, wir kommen zum nächsten Thema, Andreas. Der Ex-Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, der sieht die Notwendigkeit, die Investitionen der EU-Staaten auf einen jährlichen Wert von circa 500 Milliarden Euro zu steigern. Es soll darum gehen, natürlich, welche Themen können es sonst sein, die grüne und digitale Transformation Europas erfolgreich zu gestalten. Neben diesen zukunftsorientierten Sektoren erachtet er auch die Aufrüstung der Verteidigung als unerlässlich. Und die deutschen Wirtschaftsnachrichten berichten aktuell darüber, über die Ideen und die Fantasien von Mario Draghi. Was sagst du zu diesem Unterfangen?
Naja, man kann hier natürlich nur interpretieren, dass man von Seiten der internationalen Macht ganz weit oberhalb von der Politikerkaste seine Kampftruppen gerade offenbar zusammenzieht, um mit finanziellen Massenvernichtungswaffen, das ist ja eins der entscheidenden Punkte, die Hauptmunition, um Menschen oder auch Länder zu zerstören, sind keine Munition, die man in irgendwelche Kanonen steckt, sondern das sind finanzielle Massenvernichtungswaffen wie Derivate und so weiter. Und dann einen weiteren Schritt gegen die arbeitende Bevölkerung damit zu vollziehen. Also du hast dir bestimmt gedacht, dass ich auf solche Schlagzeilen so überspitzt reagiere.
Ja, da muss ich ja immer bei dir damit rechnen. Aber lass uns mal zu den konkreten Maßnahmen kommen. Also Herr Draghi warnt wörtlich: In Europa muss in relativ kurzer Zeit eine riesige Summe investiert werden, vor allem vor dem Hintergrund, dass traditionelle Stützpfeiler wie die Energieversorgung aus Russland, Exporte aus China und die sicherheitspolitische Abhängigkeit von den USA zunehmend an Stabilität einbüßen. Seine Vision lautet: Investitionen als Schlüssel zu einem prosperierenden Europa. Ich setze da mal ein Fragezeichen hinter.
Ja, und wenn man da als Zuhörer keine Ahnung hat, also im wahrsten Sinne des Wortes nicht einmal erahnt, wie die Zusammenhänge sind, dann klingen diese Worthülsen von Herrn Draghi auch irgendwie toll. Aber worum geht es dabei? Man spricht von Investitionen, nicht von neuen Schulden, die auf Kosten der europäischen Bürger gemacht werden sollen. Ein ganz wichtiger Punkt. Aber okay, Investitionen, die den Menschen dienen, wären ja in Ordnung. Aber es geht um die althergebrachten Umverteilungsorgien des Volksvermögens in die Richtung der selbsternannten Philanthropen oder Oligarchen, je nachdem, wie man es sehen will. Draghi betont ja immer wieder mit ideologischem Nachdruck die zentrale Rolle strategischer Kapitalinvestitionen, um die Wettbewerbsfähigkeit der EU auf dem globalen Parkett zu stärken. So seine vollmundige Aussage. Dabei geht es allerdings aus meiner Sicht nur um die Befriedigung der Märkte bzw. der Aktionäre für einen Markt, den man sich selbst künstlich geschaffen hat. Punkt 1. Die Bekämpfung des angeblich menschengemachten Klimawandels. Punkt 2. Die Aufrüstungsinvestitionen für einen Krieg gegen Russland, den man täglich herbeiredet und natürlich denselben Investoren dient. Punkt 3. Entwicklung der sogenannten alternativen Energien, deren derzeitigen Erfolge ein einziges umweltpolitisches und wirtschaftliches Chaos verursacht hat. Man will also weiter gutes Geld, nämlich die 500 Milliarden, dem Schlechten hinterherwerfen. Und Punkt 4, es geht um die Entwicklung der digitalen Welt. Und warum? Nämlich um die Bürger unter eine völlige Kontrolle zu bekommen. Mehr ist es nicht.
Ja, nun muss man aber sagen, lieber Andreas, dass Herr Draghi das ganz anders formuliert. Signifikante Investitionen, sagt er, sind nicht nur im Kampf gegen den Klimawandel entscheidend, sondern auch zentral für die Förderung erneuerbarer Energien. Beides Schlüsselelemente, um Europas Energieautonomie zu festigen und ökonomische Effizienz zu steigern. Und außerdem sieht Draghi die Digitalisierung und sogenannte Marktintegration als entscheidende Beschleuniger für den technologischen Fortschritt, nämlich die neue wirtschaftliche Chancen zu eröffnen. In einer Ära geopolitischer Unsicherheiten, wörtlich, hebt er zudem die Notwendigkeit hervor, das Vertrauen in die europäische Sicherheitspolitik zu stärken.
Ja, und dieser Worteschwall, den nutzt natürlich Draghi schön eingebettet im Framing und mit ganz vielen Nebensätzen, dass es möglichst wenig verstehen. Und ich hatte es natürlich in meinen kurzen Schlagworten gerade eben im Vorfeld schon übersetzt, damit der Sinn wirklich deutlich wird, den ich hinter dieser Aktion hier deutlich vermute.
Ja, jetzt taucht aber für die Umsetzung der geforderten Finanzierungen wieder die Europäische Investitionsbank auf, über die wir beim letzten Podcast schon gesprochen haben. Wer steht denn eigentlich hinter dieser Bank?
Also diese Europäische Investitionsbank, die EIB, die hat seit Gründung im Jahr 1958, so lange ist das schon her, die Aufgabe, mit eigenen Kapitalmitteln, mit dem Begriff eigen, da komme ich gleich nochmal drauf zu einer ausgewogenen und reibungslosen Entwicklung des Binnenmarktes im Interesse der Union beizutragen. So steht es geschrieben. Ich habe gerade Wikipedia hier aufgeschlagen. Kapitaleigner dieser EIB, also dieser Europäischen Investitionsbank, sind übrigens die Mitgliedstaaten der EU, also letztlich alle EU-Steuerzahler, die Deutschen natürlich auch. Man sollte dazu noch mal wissen, dass das Eigenkapital dieser Bank sich auf 242 Milliarden Euro beläuft. Was den Staaten gehört, den EU-Staaten. Aber die Mitgliedstaaten, wie Deutschland und auch alle anderen EU-Staaten, die haben weniger als 10% dieser Summe nur eingezahlt. Und das ist natürlich schon wichtig. Würde diese EIB also massive Fehlentscheidungen treffen und viele Kreditforderungen abschreiben müssen, dann haften die Steuerzahler mit 220 Milliarden Euro für diese Bank, die eigentlich Eigenkapital sind. Und das Geld holen sie sich jetzt letztendlich über bestimmte Anleihenmärkte. Das ist also sehr interessant. Würde diese EIB also massive Fehlentscheidungen treffen und viele Kreditforderungen abschreiben müssen, dann haften die Steuerzahler zusätzlich mit ca. 220 Milliarden Euro für diese Bank, weil das Eigenkapital fehlt. Und allein wegen der hier geforderten Fehlinvestition von Draghi sehe ich hier ein weiteres Haftungsproblem für alle EU-Bürger, wobei die Deutschen vermutlich nicht zu den kleineren Schuldnern dieser Bank gehören.
Ja, das erkennen wir jetzt auch in dem Artikel der Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Die teilen deine Risikobedenken offenbar. Man spricht von einer ambitionierten Finanzpolitik mit Risiken, wenn das Kreditvolumen dieser EIB massiv erhöht wird. Und man malt ja hier ein großes Bild. Da wird dann die ganz tolle Solidarität ins Spiel gebracht. Die Nummer zieht ja meistens. Und da heißt es zum Beispiel in dem Artikel wörtlich: Nehmen wir an, mehrere groß angelegte hypothetische Verteidigungsprojekte in Polen kämen ins Straucheln. Dies hätte im schlechtesten Falle indirekt auch Auswirkungen auf Deutschland als einzelne Mitgliedstaaten der EU.
Ja, da wird's deutlich. Zwar wird also die EIB durch die EU-Mitgliedstaaten kapitalisiert, sodass ein Ausfall des Kredits in erster Linie die Bank selbst betreffen würde. Allerdings verbleibt in extremen Situationen, wie ich gerade schon gesagt hatte, bei denen es zu umfassenden Zahlungsausfällen kommt, das letzte Risiko bei den Steuerzahlern der EU. Und da geht es um das Risiko von 220.000 Millionen, also 220 Milliarden Euro.
Ja, Herr Draghi wird in den kommenden Monaten seine Vision weiter ausarbeiten, hat er versprochen. Ganz im Sinne natürlich der Manier der Manager des ehemaligen Goldman Sachs-Funktionärs. Was mich hier wirklich beeindruckt, ist die Tatsache, dass es mittlerweile unzählbare echte wissenschaftliche Analysen gibt, die die Erde und den drohenden Klimawandel eindeutig widerlegen. Oder dass es viele geopolitische Akteure in Ost und West gibt, die sich für Friedensgespräche einsetzen. Aber erkennt man überhaupt ein Interesse an diesen Wegen? Das sind die einzigen Wege, die den Menschen nutzen würden.
Ja, das ist das eigentliche Problem. Also man bekämpft mit aller Macht förderliche Beweise und Lösungen. Es gäbe doch keine bessere Information für alle Menschen auf dieser Welt, als wenn sie erfahren würden, dass der IPCC und andere Modellierer dieser angeblichen menschengemachten Klimakatastrophe sich komplett geirrt hätten. Eine bessere Information kann es für die Menschen nicht geben. Welt geht nicht unter, ein großer Irrtum. Lassen wir es bei dem Irrtum und reden nicht von Vorsatz, nur um Ruhe reinzubekommen. Und es gibt doch keine bessere Information, als zu erfahren, dass es eine vermutlich friedliche Lösung in dem Konflikt zwischen Russland und Europa gibt. Die Tatsache, dass man allein diese Gesprächsansätze in unserem sogenannten Wertesystem pauschal ablehnt und wütend auf die Argumente reagiert und sogar die Überbringer der guten Nachrichten als extremistische Idioten bezeichnet, All das beweist, dass man schlicht und ergreifend sowohl an den falschen Klimamodellen unbedingt festhalten will und mit Biegen und Brechen auf einen Krieg zusteuern will. Das ist der Punkt, den ich hier ablesen könnte. Denn die Lage der Nachrichten wäre viel besser, wenn man sie zulassen würde. Und das ist aus meiner Sicht jetzt perfide und zynisch zugleich. Denn man merkt immer wieder, dass die tatsächlichen Machtinhaber weit oberhalb der Politik der Menschen, nämlich die Menschen verachten, die letztlich diese ganzen Strategien dann ausbaden müssen.
Ja, also das sind ja die Themen, Andreas. Wir sprechen immer in der letzten Zeit davon, hier sind noch mal 100 Milliarden erforderlich. Hier Herr Draghi, der fabuliert von 500 Milliarden. In Deutschland, ja, der Rüstungszweig, Bundeswehretat muss weiter aufgerüstet werden, trotz 100 Milliarden Sonderschulden, was man dann als Sondervermögen bezeichnet. Also jetzt ist noch einmal eine dreistellige Milliardensumme vonnöten. Bin mal gespannt, wann Herr Pistorius die veröffentlichen will. Auf jeden Fall geht es ständig darum, dass noch mehr Geld ausgegeben wird. Auch darüber wirst du ja in deinem Webinar für junge Leute sprechen. Wie kommen Schulden zustande? Woher kommt das Geld? Ja. Das sind ja alles wichtige Informationen, die man haben soll. Dürfen sich da eigentlich auch Ältere anmelden?
Also ich kontrolliere das Ganze natürlich nicht. Wir haben eine begrenzte Zahl von Zuhörern. Ich glaube, 500 sind das. Und wenn die zu sind, sind sie zu. Auf jeden Fall möchte ich gerne ein paar Grundlagen bringen. Aber wir werden das auch, wie gesagt, bekannt geben und auch die Themen bekannt geben, was wir dort besprechen wollen. Fragen sind dann natürlich nur begrenzt möglich, aber auch nicht ausgeschlossen.
Ja, ich leite jetzt mal elegant über hier zu unserer nächsten, wahrscheinlich auch letzten Meldung. Die kommt von T-Online. Und zwar ist es ja so, dass der nächste Bundeshaushalt eigentlich zum Sparen aufruft. Aber ich glaube, die Politiker der Grünen Partei und der Roten Parteien haben sich daran gewöhnt, Geld mit vollen Händen rauswerfen zu können. Und so gibt es jetzt Widerstand. Also einige Bundesministerien widersetzen sich diesen Sparvorgaben des Bundesfinanzministeriums, also von Herrn Lindner. Beispielsweise soll das Außenministerium unter deiner Lieblingspolitikerin Annalena Baerbock eine Erhöhung des Etats fordern für das kommende Jahr auf 7,39 Milliarden Euro. Mir wird sowieso schlecht, wenn ich mir vorstelle, dass Annalena Baerbock die Macht hat über weit über 7 Milliarden Euro. Derzeit sind 6,7 Milliarden vorgesehen, die will also mehr haben. Und auch SPD-geführte Ministerien sollen mehr Ausgaben geltend machen. Andreas, ist das eigentlich so schwierig, an manchen Stellen zu sparen?
Nein, normalerweise nicht. Aber die Frage ist, welche Schwerpunkte legt man in die Politik? Und wenn zum Beispiel die Politiker oder die Minister ihre Aufgabe darin sehen, ihr Volk entsprechend zu bedienen, im Interesse der Menschen zu arbeiten, dann wäre das schon gut. Wenn man aber sein Hauptinteresse darin legt, in die Geschichtsbücher einzugehen oder einen guten Eindruck zu machen, indem man sich für hunderte Euro am Tag seine Haare machen lässt auf Steuerzahlerkosten, dann sind es eben halt Eitelkeiten gepaart mit mangelnder Bildung. Das ist das Hauptproblem. Frau Baerbock ist bildungsmäßig aus meiner Sicht gar nicht in der Lage, diplomatische Gespräche führen zu können, einfach weil ihr da die Erfahrung fehlt. Es geht gar nicht mal jetzt um irgendeinen Abschluss. Sie hat keine Erfahrung. Ich sehe ja immer dann als Gegenspieler Herrn Lavrov. Und wenn ich Herrn Lavrov sehe und ich sehe Frau Baerbock und ich stelle sie mir gegenüber an einem Tisch vor und die sollen beide auf Augenhöhe sein, dann kriege ich einen Lachanfall.
Du bist aber auch manchmal diskriminierend, das muss ich wirklich sagen. Also Herr Lindner als Finanzminister, der will das Budget des Auswärtigen Amtes, das hat der Spiegel berichtet, um fast ein Viertel kürzen auf 5,1 Milliarden Euro. Im Etat seien bereits 3,87 Milliarden für gesetzliche und gebundene Ausgaben fest verplant, darunter Personalkosten. Sie hatte ja auch viel aufgestockt, die gute Frau Baerbock. und Pflichtbeiträge an die Vereinten Nationen, an eine NGO, bei denen nicht gespart werden könne, heißt es. Sparpotenzial gäbe es bei der humanitären Hilfe. Die könnte zum Beispiel dem Bericht zufolge um fast die Hälfte gekürzt werden.
Welche humanitäre Hilfe meinen Sie denn?
Ja, wahrscheinlich ins Ausland.
Ich denke mal fast ins eigene Inland. Das heißt also, dass dann beispielsweise noch mehr gekürzt wird bei den normalen Armen, die man hat in Deutschland. Denn ich sehe ja, wie viel Geld alleine rausgeblasen wird und hier auch im Ministerium für Wirtschaft und Zusammenarbeit, wer ist das, die auch nochmal 2 Milliarden gefordert hat, die für die Investitionen der Radwege in Peru zuständig ist. Die will noch mal 2.000 Millionen mehr haben. Also das ist ja alles ziemlich absurd.
Das Entwicklungsministerium ist das. Ja. Die haben, wie du richtig sagst, einen höheren Bedarf angemeldet für nächstes Jahr. Insgesamt wurden dringend notwendige Bedarfe in Höhe von 12,16 Milliarden Euro angemeldet aus dem Entwicklungsministerium. Und das wird damit auch zementiert. Lindner hatte dem Ministerium rund 2 Milliarden weniger zugestehen wollen. Ich weiß gar nicht, wie die Sache dann ausgeht, wer sich durchsetzt, wer recht hat oder nicht. Und das Verteidigungsministerium, die können natürlich auch gar nicht sparen. Die wollen mehr Geld haben. Der Bundesminister der Verteidigung, der heißt Boris Pistorius, hat das bereits mehrfach betont. Wir müssen jetzt und zukünftig in die Verteidigung investieren, weil sie der Schlüssel für die Zukunft und die Sicherheit unseres Landes ist. Ja, wir dürfen gespannt sein, wie diese Sache ausgeht. Du wolltest noch was dazu sagen?
Naja, die zerstörerische Politik, wie zum Beispiel Waffen, die er zerstört, gehört ja zum Wirtschaftswachstum. Und wenn man dann beispielsweise mit diesen Waffen dann Immobilien zerstört, Gebäude zerstört in anderen Ländern, mit denen man im Krieg ist, die sich dann wehren und dann im eigenen Land auch die Bomben schmeißen und dann plötzlich ganze Länder in Schutt und Asche legen, dann ist das wieder ein Wirtschaftsprogramm, was dahinter steht. Das sind die Hintergründe dabei und die Aktionäre freuen sich.
Ihr Lieben, das war es für heute. Wir haben Wochenende. Dieses Mal freue ich mich besonders auf das ruhige Wochenende. Wir wünschen euch ein schönes solchiges. Geht raus in die wunderschöne Natur und genießt die Zeit mit Familie, mit Freunden und bleibt stark.
Genau, und du ruhst dich aus und ich bringe dir dann den Tee ans Bett.
Was noch?
Tee, mehr gibt's nicht.
Mist.